Liebe Brüder und Schwestern, ein wenig erstaunlich, was Jesus hier sagt. Da kommt einer und deckt ein Unrecht auf und Jesus sagt, er hat damit nichts zu tun. Was macht ihr mich zum Richter oder Schlichter? Und wenn wir genauer hinschauen, worum es da geht, um einen Erbfall, eine Erbstreitigkeit, und das ist, wie wir wohl wissen, vielleicht eben viele von uns auch aus näherem Verwandtschafts- oder anderen Freundesverhältnissen wissen, ist dieses Thema Streit um Erbschaft ein Thema, das leider bis heute immer wieder zum Streit eben führt. Zum Streit, zur Zwietracht, ja zum Zerbrechen von Familien. Die Erbschaft, ein wichtiges Thema, ein oft schmerzliches Thema. Und wer in so einem Schmerz betroffen ist oder darin steht, ja, wer von uns würde dann nicht zu Jesus gehen und sagen, Jesus, hilf, hilf doch. Das ist doch nicht recht, was hier passiert. Wer von uns würde das nicht tun? Und wer von uns wäre dann nicht wie vor den Kopf gestoßen, wenn er hören würde, dass Jesus sagt, Mensch, wer hat mich zum Richter und Schlichter bei euch eingesetzt? Worum geht es Jesus hier? Ich glaube, er möchte aufdecken, worum es uns geht, was uns am Herzen liegt, was wir da suchen. Freilich, wenn Unrecht geschieht, wenn ein Mensch leidet wegen Unrecht, dann dürfen wir uns an Jesus wenden. Aber hier in diesem Kontext wird klar, es ging dem, der da gefragt hat, um etwas anderes. Hütet euch vor jeder Art von Habgier. So sagt Jesus diesem einen der beiden Brüder, die wohl da an ihn herangetreten sind. Hütet euch vor jeder Art von Habgier. Jesus entdeckt in der Bitte, in der Frage dieses Bruders, der darum bittet, dass Jesus hilft, dass er sein Erbteil bekommt, er entdeckt in seiner Bitte das Motiv der Habgier. Er entdeckt nicht nur ein Unrecht, eine Ungerechtigkeit im juristischen Sinne vielleicht. Jesus entdeckt hier auch nicht, dass einer eine Not hat, die er nur bewenden kann, wenn ihm Gerechtigkeit auch in Hinsicht auf das Erbe widerfährt, sodass er dieses Erbe braucht, um sich, um seine Familie ernähren zu können. Da hätte Jesus, so vermute ich, anders reagiert. Er reagiert gegenüber der Habgier. Und auch da spricht er etwas an, dass bis heute auch in unserem Leben immer wieder etwas ist, was da aufflammt. Die Freude am Haben, die Freude an dem, was uns auch anvertraut ist, sie ist gut. Sie ist gut und fordert uns heraus, dass das, was uns anvertraut ist, dass wir damit umgehen in guter Weise. Zum Segen, nicht nur für uns, dann wäre es nicht lange Segen, sondern zum Segen für alle. In unserem Grundgesetz, es geht schon auf die Weimarer Republik zurück und ist auch in der kirchlichen Soziallehre wesentlich entstanden, dieser Gedanke, Eigentum verpflichtet. Was ich da habe, habe ich nicht, damit ich es an mich raffe und daraus eine Gier entsteht, immer noch mehr zu raffen, eine unsättliche Gier, denn nie hat man alles, nie hat man genug, wenn man der Habgier nachgeht. Das Eigentum, das ich habe, das verpflichtet mich, damit Gutes zu tun, damit zu sorgen für andere, damit in einer Weise umzugehen, die vielleicht auch andere anregt, selbst damit umzugehen, eine Kultur des Umgangs mit Eigentum stiftet. Und immer wieder, auch in unserer Zeit, ist die Menschheit in der Gefahr, der Habgier nachzurennen. Was das bewirkt, das sehen wir. Und oftmals sehen wir es noch nicht genau, müssen noch genauer hinschauen, was denn das bewirkt, die Habgier. Den Untergang ganzer Völker. Den Untergang von friedlichen Gesellschaftsstrukturen in ganzen Erdteilen. Hervorgerufen durch die Habgier. Was Jesus hier anprangert, ist nicht gerechter Umgang mit Vermögen, auch im Erbrecht. Was er anprangert, ist die Habgier, die Welt zugrunde richtet. Aber wenn wir genauer schauen, ist das Augenmerk Jesu noch einmal weiter gerichtet. Nicht nur auf das Leben in dieser Welt, sondern auch auf das Leben unserer Seele in der Ewigkeit. Ein Mensch, der habgierig ist. Und so entfaltet Jesus dann eben in diesem Gleichnis, der täuscht sich. Noch so viel magst du an dich raffen, noch so viel magst du sammeln an Eigentum, an Besitz, worauf du dir einbildest, dass du selbst für dich gesorgt hättest. Du Narr, sagt Jesus in seinem Gleichnis, der dir das getan hat, hört noch in derselben Nacht, dass er sterben wird. Und sterben heißt, all das, was wir hier an uns gerafft haben, zurückzulassen. Das meiste von dem müssen wir zurücklassen. Wir sagen es etwas salopp, das letzte Hemd hat keine Taschen. Ein anderes Mal habe ich gehört, der Sarg hat keinen Anhänger. Und das ist eine manches Mal auch bittere Realität. All das müssen wir zurücklassen. Und wie sehr sorgt der Mensch dafür, dass er das doch nicht muss? Dass zumindest in dieser Welt ein glorreiches Ansehen an ihn gedenken, an ihn bleibt. Als wenn das Ansehen der Welt das wäre, wo es drauf ankommt. Dass die anderen mich für reich halten. Dass die anderen mich für bedeutend halten. Dass die anderen sehen, wie viel ich gewirkt habe, was vielleicht in der Geschichte dann noch fort sich pflanzt. Wie sehr sind wir darauf bedacht? In der ersten Lesung hören wir, das ist Windhauch. Das vergeht. Und wenn es nicht in 10 Jahren vergeht, dann in 100 oder in 1000 und meinetwegen in Millionen Jahren. All das vergeht. Verglichen mit der Ewigkeit ist das Windhauch. Wir leben aber nicht so. Wir leben, als wenn das das Eigentliche wäre. Das, was wir da raffen an Besitz oder auch im übertragenen Sinn, was wir raffen an an Bedeutung in den Augen anderer. All das ist Windhauch. Es ist Reichtum, der vergeht. Und so sagt Jesus in seinem Gleichnis am Ende, so geht es einem, der für sich selbst Schätze sammelt, aber bei Gott nicht reich ist. Was Jesus hier anprangert, ist also nicht nur die Habsucht, sondern er prangert die Habsucht an, weil sie uns in Gefahr bringt, vor Gott arm zu werden. In den Augen der Welt, in unseren eigenen Augen reich zu werden, Schätze zu sammeln, aber im Grunde, im Wesentlichen, in der Wahrheit, so wie Gott sie ganz umfänglich auch erkennt als Einziger, sind wir arm. Und vielleicht hilft da ein Blick in unserer eigenen Fantasie, wenn wir uns ans Ende unseres Lebens versetzen, wann auch immer das sein wird, das weiß Gott allein. Wie wollen wir dann auf unser Leben zurückschauen? Und vielleicht noch einmal präziser gefragt, was glauben wir, wie Gott dann froh auf unser Leben zurückschauen würde? In der Geschichte haben die Menschen es immer wieder zustande gebracht, sich große Mausoleen zu bauen, wer das Geld dazu hatte, große Bedeutsamkeit auch der Nachwelt zu bezeugen. Aber vielleicht war dieser Blick auf das Ende ihres Lebens einer, der noch nicht gleich ist mit dem Blick Gottes auf unser Leben. Sie dachten sich, nun, wenn ich das schaffe, dann werde ich am Ende meines Lebens mir zumindest sagen können, ich bin ein Wichtiger gewesen, ein Großer. Beim König Herodes, dem zweiten Herodes, also dem, der zur Todeszeit Jesu gelebt hat, zu seiner Zeit sagte man, Herodes war so unbeliebt, dass er auf andere Weise dafür gesorgt hat, dass bei seinem Sterben viele trauern werden. Und er hätte veranlasst, dass wenn er stirbt, viele umgebracht werden, damit doch zumindest viele im Land weinen an seinem Todestag. Eine ganz pervertierte Art, sich selbst Bedeutung zu suchen. Und weil er sieht, er findet sie nicht im Guten, dann zumindest in anderem. Eine erstaunliche Art, wie die Menschen am Ende ihres Lebens bedacht sein wollen. Wir als Christen haben Christus, der auf uns schaut, der uns eine ganz andere Perspektive gibt. für unser Leben, für unser Sein, gibt er uns die Perspektive der Ewigkeit. Und er selbst schaut auf unser Leben und lädt uns ein, mitzuschauen. Was ist denn wirklich wichtig? Was ist denn wirklich ein Schatz? Wo ist dein Schatz, den du suchst, nach dem du dein Leben ausrichtest? Ist es das Raffen, die Habgier, die letztlich unersättlich sein wird und die am Glück der anderen vorbeigeht, ja, es niedertrampelt? Manches Mal sagen wir, die sogar über Leichen geht, diese Habsucht. Wir kennen sie nur zu deutlich und zu dramatisch in der Geschichte, auch in unseren Tagen. Was ist es, von dem du dich treiben lässt? Ist es diese Sucht nach Besitz, nach Ruhm, nach Geltung? Im Großen oder im Kleinen, ist es diese Sucht? Oder suchst du, was wirklich Reichtum ist in den Augen Gottes? Und was das ist, das versuchen wir immer neu zu finden. Wir sehen es vielleicht natürlich im Blick auf Jesus, aber auch im Blick auf die, die uns beispielhaft Jesus nachgefolgt sind. Daher übrigens auch die Verehrung der Heiligen in der Kirche von Anfang an. Wir haben hier auch wunderschöne Darstellungen von Heiligen. Für mich besonders lebenswürdig natürlich mein Namenspatron ganz hinten, der heilige Franziskus. Auch passend, dass er sich nach hinten oder dass er hier ganz hinten steht. Heiligkeit, Reichtum in den Augen Gottes ist nicht etwas, was sich nach vorne drängt. Reichtum in den Augen Gottes ist ganz einfach Gott in unserem Leben wirken lassen und ihn bitten, dass wir mit ihm wirken, dass wir mit ihm das wirken, was er denn will. Und das hat immer die Aura, wenn man es so nennen will, die Aura des Friedens, die Aura der Güte und Liebe Gottes. Und so sind die Heiligen eigentlich die, die den wirklichen Schatz gesucht haben. Aber dieser Schatz ist nicht nur eine Art zu handeln, ist auch nicht nur ein Ziel, wo man sich sagt, so möchte ich einmal werden, sondern dieses Ziel, dieser Schatz, den wir suchen, hat einen Namen. Wir kennen ihn, uns ist er offenbart, es ist Jesus. Wenn du Jesus suchst in deinem Leben und das Leben mit Jesus suchst, dann findest du den Schatz. Dann hast du ihn schon gefunden, indem du ihn suchst. Und so ist dieses Gleichnis Jesu für den einen Bruder, der dort zu Jesus gekommen ist, weil er sich ungerecht behandelt fühlt, vielleicht ein Wendepunkt in seiner Geschichte gewesen, wo ihm die Augen aufgegangen sind, ja, was suche ich denn eigentlich? Wo er vielleicht erkannt hat, ich suche in Habgier. Und damit suche ich nicht das, was mich reich macht, was mein Leben weit macht, sondern nur gierig, wie eine verzerrte, bissige Seele und nicht wie eine freie und weite Seele, die nach dem Vorbild Gottes und in der Kraft Gottes das Gute tut. Schauen wir auf die Heiligen, auf die Figuren um uns herum, schauen wir auf die Heiligen, die wir vielleicht in der eigenen Familie als Vorbilder gekannt haben. Ich meine nicht die unbedingt Gloriosen, aber doch die, die uns gezeigt haben, worauf es drauf ankommt, auf das Leben mit Gott, Jesus zu finden, immer neu, seine Freundschaft, seinen Trost, um mit ihm ein wenig zu werden wie er, einer, ein Mensch, der den Frieden in die Welt trägt. Halten wir einen Augenblick inne und anlässlich dieser heutigen Texte der Heiligen Schrift fragen wir uns, welchem Schatz wir nachlaufen, welchen Schatz wir suchen. Und wenn wir nicht recht sicher sind, dann können wir Jesus bitten, zeig mir, wohin mein Leben laufen soll, was ich anstreben soll. Und vielleicht können wir ihm auch sagen, Jesus, dich selbst möchte ich als Erstes suchen in meinem Leben. Amen.